Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Und sobald Sie sitzen, legen wir los. Es gilt im Übrigen auch für diesen Veranstaltungsraum. Desto näher man hier vorne sitzt, desto besser hört man das, was hier gesprochen wird. Und desto weniger stört das, was draußen auf den Gängen los ist. Aber das ist ja bekanntermaßen Geschmackssache und die Menschen setzen sich nicht gerne so weit vorne hin. Das ist vielleicht so eine Sache, die hat man sich aus der Schule noch behalten. Ne? Also lieber so ein bisschen in Deckung und weiter hinten sitzen. So, jetzt haben wir gleich einen Schluck Wasser und dann sind wir soweit. Alles gut. Alles schon ausgestattet.
Was kriegst du?
Das behalte ich mal vorsorglich. So, ja, wunderschönen guten Tag. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und willkommen zum Thema Lernen im Abrissraum. Wie weiter mit der Bildungsfinanzierung? Es gab ja heute schon das erste Thema, was die GEW veranstaltet hat. Da ging es um den Lehrermangel. Es gibt noch weitere Themen rund um Lernen und Pädagogik. Jetzt soll es also knapp eine Stunde lang darum gehen, wie sind eigentlich die Vorortbedingungen für Lernen, also die Vorortbedingungen in den Gebäuden, in den oder an den Lernorten. Kurz zu meiner Person, Erik Wolf, Regionsgeschäftsführer des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Als mich der Fabian, der das hier organisiert hat und der dort auch sitzt, vor ein paar Wochen gefragt hat, ob ich das moderieren möchte, habe ich eine Weile hin und her überlegt, weil es ist tatsächlich weit von dem weg, was ich mein Fachgebiet nennen würde. Aber ich habe ja glücklicherweise kompetente Menschen hier an meiner Seite sitzen. Als da wären Katrin Vietztum, sie ist Landesvorsitzende der GEW in Thüringen und vertritt die erkrankte Bundesvorsitzende Marlies Thepe heute hier auf dem Podium und wird sicherlich die Sichtweise der Kolleginnen und Kollegen auf die Situation in den Lernorten darstellen können. Dann noch eins weiter, von mir aus gesehen rechts sitzt Professor Dr. Fabian. Er ist der Bürgermeister für Jugend und Soziales in Leipzig und damit natürlich ein
und Schule und
Gesundheit. Gesundheit. Also langweilig wird ihm nicht, das kann man schon sagen. Und er ist in seiner Funktion dann auch ein großes Stück weit zuständig und verantwortlich für die Situation in Kitas und Schulen mit und ist damit natürlich ein prädestinierter Gesprächspartner. Und zu meiner Linken sitzt Sören Pellmann, Bundestagsabgeordneter hier aus Leipzig und selbst auch eine ganze Weile als Lehrer tätig gewesen, nämlich genau bis jetzt zu seinem Eintritt in den Bundestag, ganz aktuell, wenn ich richtig informiert bin. Ja, zum Einstieg möchte ich ganz gerne oder wurden, das entfällt meiner Kenntnis. Vor einem Jahr oder vor ein bisschen weniger als einem Jahr gab es eine Tour von einem Kollegen aus dem Bundesvorstand, Stefan Kürzel, und wir haben mit dem gemeinsam eine Schule besucht in Leipzig, und zwar eine Grundschule in Leipzig-Grünau. Und für mich sehr eindrucksvoll war bei diesem Besuch, dass die Direktorin und ihre Stellvertreterin unglaublich viel Energie an den Tag gelegt haben im Umgang mit ihren Schülerinnen und Schülern. Und das in einer Schule, wo an diesem Tag war das Wetter, man würde sagen Schiedwetter, also es war wirklich regnerisch, windig und sehr grau und nass und kalt. Und so war es dann auch in der Schule, grau, nass und kalt. Erstens, es zog durch jedes Fenster. Zweitens, es lief an einigen Wänden das Wasser hinunter. Und drittens, die Wände waren im besten Falle grau, aber manchmal auch in diversen Grau und anderen Schattierungen. Nicht alle Wände waren so. Es gab einen sehr freundlichen Treppenaufgang, frisch gestrichen und mit diversen Bildern versehen. Und Wir haben gefragt, wie es denn dazu kommt, und da haben die beiden Verantwortlichen uns gesagt, das war ganz einfach. Wir haben im Sommer die Eltern eingeladen, die Schule zu streichen, und als wir ihnen gesagt haben, sie sollen die Farbe auch bitte gleich noch mitbringen, hat das dann auch für diesen Treppenaufgang funktioniert. Das ist mein Eindruck gewesen aus der jüngsten Zeit. Nun habe ich auch eine Menge Schulen gesehen, die gut ausgestattet und gut hergerichtet waren. Das ist nicht der Punkt. Trotzdem scheint es immer wieder Schulen und Kitas zu geben, die eben nicht einem Stand entsprechen, wo wir sagen können, das sind Lernorte, wo man gerne hingeht und gerne lernt. Ich spare mir jetzt auch noch den geistigen Ausflug in Richtung Toilette dieser Schule. Geruchstalkshows gibt es noch nicht, insofern lassen wir das weg. Eine zweite Geschichte, die mich dazu umtreibt, der Oberbürgermeister dieser Stadt, Burkhard Jung, hat mal vor nicht allzu langer Zeit in einer Gesprächsrunde mit uns Gewerkschaften gesagt, liebe Leute, selbst wenn ich das Geld hätte, um jeden einzelnen Kindergarten, den ich in den nächsten 10, 20 Jahren bauen muss und jede Schule, die ich bauen muss, finanzieren zu können, ich wüsste gar nicht, wo ich sie hinstellen soll in Leipzig. Also scheint es offensichtlich sogar noch das Problem zu geben, wo überhaupt gescheit gebaut werden kann. Letzter einleitender Spruch von mir. Ich las neulich in der Leipziger Volkszeitung über einen Neubau einer Kita in Leipzig-Plagwitz mit einem sehr schönen Entwurf direkt am Park. Und das Einzige, was darunter als Kommentare zu posten und zu lesen war, waren wieder die Pöbelbürger, die auch das nicht in Ordnung fanden, dass man jetzt dort eine neue Kita hinbaut. Man hätte besser die Straßen ausbauen sollen. Es scheint also einiges im Argen zu liegen mit den Lernorten, und deswegen trifft vielleicht die Überschrift Lernen im Abrissraum. Und jetzt bitte ich meine Gäste hier auf dem Podium, sich noch mal selbst kurz vorzustellen. Mir wäre es ganz recht, wenn Sie sagen, was verbindet Sie mit dem Lernort Schule oder Kindergarten und was haben Sie mit dem Thema zu tun? Also vielleicht einen persönlichen und einen professionellen Zugang zum Thema und gerne auch noch ein, zwei Sätze zur Person. Und ich würde bitten, dass Professor Thomas Fabian anfängt. Bitte sehr.
Ja, vielen Dank. Mein Name aber auch zu Kitas, aber heute konzentrieren wir uns auf die Schule. Ich bin mittlerweile 62 Jahre alt, von Haus aus Diplompsychologe, war vorher 12 Jahre Fachhochschullehrer an der HTWK in Leipzig und habe Sozialarbeiter ausgebildet und bin nunmehr seit knapp 12 Jahren Beigeordneter für Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule. Und damit ist klar, dass, wie Sie eben auch schon gesagt haben, die Verantwortung für die Schulnetzplanung, für die Schulentwicklungsplanung in meinem Dezernat liegt. Die Umsetzung an anderer Stelle, da werden wir dann aber auch noch, glaube ich, später darauf zu sprechen kommen. Da Sie nun unseren Oberbürgermeister zitiert haben, möchte ich noch ergänzen, dass er sich nie beklagt, sondern immer wieder sagt, lieber Wachstumsschmerzen als Schrumpfungsschmerzen. Und das aus gutem Grund, weil wir in Leipzig, wie alle wissen, in den 90er Jahren erhebliche Schrumpfungsprozesse hatten. Menschen sind immer noch abgewandert. Die Geburtenrate ist dramatisch gesunken. Zig Schulen mussten geschlossen werden. Und da Sie eine Schule in Grünau angesprochen haben, damals sprach man noch vom Stadtumbaugürtel. Auf Deutsch gesagt, es sollten noch weitere Häuser abgerissen werden. Aber ich glaube, da kommen wir gleich noch in der Diskussion zu sprechen. Vielleicht grundsätzlich für mich, ich betrachte das Glas Wasser immer als halb voll und könnte auch einiges berichten, was jetzt gerade alles auf den Weg gebracht wird und wurde.
Das werden wir sehr gerne hören. Kollegin Katrin Vietzum aus Thüringen, wie ist denn die Situation in Thüringen, vielleicht auch dort in den großen Städten in der Hauptsache, und wie ist dein Zugang zum Thema Lernort Schule, oder kannst du das überhaupt teilen, dass wir hier den Titel haben, Lernen im Abrissraum?
Das ist wie immer, das ist regional sehr unterschiedlich. Es gibt in Thüringen natürlich eine Reihe von Schulneubauten, die auch den neuen Standards entsprechen, die als Gemeinschaftsschulen geplant werden und auch entsprechende größere Räume haben, die es aber auch ermöglichen, in Gruppen zu arbeiten. Das gibt es. Aber es gibt auch noch eine Reihe an alten DDR-Schulen und insofern mein Bezug zum Lernort Schule. Das ist nämlich die Schule, die ich kenne vom Bau, den kennen hier wahrscheinlich in Leipzig auch etliche, der Standardbau, und davon gibt es in Thüringen noch etliche, die in dem Bestand sind und wovon einige seit knapp 30 Jahren auch noch keine Sanierung gesehen haben. Das heißt, wir können uns, ich glaube, die Bilder im Kopf entstehen ganz leicht, was das heißt, dass die Raumgrößen nicht mehr dementsprechen, wie Schule heute arbeiten will. Und insofern, klar, dort steht ein großer Bedarf. Wir haben auch das Problem zwischen Region und Stadt. In zum Beispiel Erfurt und Jena müssen Schulen gebaut werden, weil dort die Kinderzahl deutlich zunimmt und der Platz nicht mehr ausreicht. In Jena weiß man tatsächlich nicht, wohin. Die Tallage macht es schwierig. In Erfurt sieht das ein bisschen besser aus. Aber es gibt Regionen, wo möglicherweise Schulen geschlossen werden müssen, egal in welchem Zustand sie sind. Und da steht aber auch die Frage, was macht man denn mit den Schulgebäuden? Muss man die zusammenziehen, damit die regional erreichbar sind? Also Lernen der Abrissbirne heißt das?
Im Abrissraum.
Im Abrissraum. Wie gesagt, ich glaube, das ist regional sicherlich ein ganz großes Problem und da müssen wir gucken, wie die Kommunen in die Lage versetzt werden, das auf Dauer abzustellen.
Ja, Sören Pellmann, jetzt frisch im Bundestag, vorher Lehrer, froh raus zu sein aus den maroden Schulgebäuden oder... also hängt da doch noch das Herz dran und ja, wie Bundesregierung bzw. des Bundestages mal schauen, was da vielleicht möglich ist oder was zumindest diskutiert wird. Aber erstmal zwei Sätze persönlich und dann die Frage, glücklich raus zu sein oder...
Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist genannt worden. Ich bin tatsächlich seit der letzten Bundestagswahl hier für den Leipziger Südraum direkt gewählter Abgeordneter. In Berlin war bis dahin Lehrer an einer Grundschule, die die Zustände, Erik Wolf, die du gerade beschrieben hast, genau dort tagtäglich erlebbar gemacht haben. Ich konnte mich glücklich schätzen, in einem Kollegium zu arbeiten, was genau die Defizite, die die bauliche Hülle aufgeworfen hat, an Inhalten und Angeboten für die Schülerinnen und Schüler wieder ausgeglichen hat, sodass der Ruf unserer Schule nach außen hin trotzdem ein guter war. Ich habe meiner Klasse dann häufig gesagt, naja, wenn immer Klagen kamen über Toiletten, kaputte Fenster, verschlissene Türrahmen und Türen und Fußböden, wo ich gesagt habe, naja, die Schule ist jetzt genauso alt wie ich, nämlich 41 Jahre, und da kriegte ich von meinen Schülern zur Antwort, naja, im Vergleich zur Schule sehen sie aber noch ganz gut aus. Das sagt vielleicht auch ein bisschen was über die Zustände aus. Ich komme auch, und deswegen bin ich in so einer Doppelfunktion, ich bin auch Stadtrat, deswegen kenne ich den Stadtteil, den du angesprochen hast, Grünau, sehr gut. Das ist auch eine Problemlage, die wir hier in Leipzig haben. Wir haben nach meiner Auffassung eine Ungleichbehandlung der einzelnen Stadtquartiere, wenn es um die Sanierung von Schulen geht. Wir haben, aber auch darauf kommen wir dann vielleicht noch, Gebiete, wo die Sanierungen in den Schulen schon bei knapp 100% sind. Und es gibt Quartiere wie in Grünau, wo es insgesamt 2 Schulen gibt, von den 14, die dort sind, die schon saniert worden sind. Und alle sind seit 35, 40 Jahren am Netz. Mein Bezug zu dem Thema weiterhin wird sein, in der Bundestagsfraktion Die Linke bin ich jetzt auch für Bildung und Behindertenpolitik zuständig, sodass ich auch jetzt diesen Bereich und insbesondere, wenn wir dann über die Förderung reden, durchaus ein Wörtchen mitreden kann. Ich hätte mir gewünscht, ich hatte vorhin mit Fabian gesprochen, dass ein Vertreter des Freistaates bzw. der Regierungsfraktion in CDU hier am Tisch sitzen, wo man hätte auch mal ein paar Fragen stellen können, weil dort nämlich der eigentliche Problemanker liegt, aber die haben wohl offensichtlich kurzfristig abgesagt, was ich sehr bedauere.
Ja, das stimmt. An der Stelle hätte man jetzt noch Alexander Kraus vorstellen können, wenn er denn gekommen wäre. Ich selbst kann ja versuchen, so ein bisschen zumindest die fiesen Fragen zu stellen oder ein bisschen zu pieksen und zu sticheln. Das werde ich versuchen. Ich kann aber nicht die CDU-Position ersetzen. Das kann und werde ich nicht tun.
Und ich glaube, Herr Pellmann meinte, dass wir die fiesen Fragen stellen, nicht Sie.
Das hätte er gern gemacht. Jetzt muss es leider andersrum laufen und ich würde auch genau damit anfangen. Und Herr Fabian, wie schätzen Sie denn die Lage in der Stadt im Allgemeinen ein? Also wie viele Probleme gibt es denn tatsächlich noch? Und müsste es nicht möglich sein, in der hippen, wachsenden, aufstrebenden Stadt Leipzig, die ja durch eine inzwischen gute Arbeitsmarktlage oder sagen wir bessere Arbeitsmarktlage und auch durch Ansiedlung von Firmen auch nicht mehr super pleite und klamm ist, müsste es nicht möglich sein, zumindest erstmal all diejenigen Schulen muss ich ehrlich zugeben, ich habe das nicht mehr für möglich gehalten und ich sage auch ganz ehrlich, die Schulen, in die ich zu DDR-Zeiten und danach gegangen bin, sahen so schlimm nicht aus, nur hatte man eben die gerade erst gebaut und jetzt sind die eben ein paar Jahre am Netz und es scheint nichts passiert zu sein. Wie schlimm ist es denn wirklich oder täuscht das und wir werden immer nur in die eine Schule geschickt?
Also es gibt mehr als eine Schule, die sanierungsbedürftig ist, das ist gar keine Frage. Wir haben aber auch mittlerweile zig Schulen, die sich in einem hervorragenden Zustand befinden. Wir haben auch viele Schulen, die neu gebaut wurden. Und ich habe eben Bezug darauf genommen, dass Leipzig eine Stadt ist, die in den letzten gut 28 Jahren eine enorme Entwicklung durchgemacht hat, die sich auch nochmal unterscheidet von einer Entwicklung beispielsweise in westdeutschen Städten im Ruhrgebiet. Dort hat man auch seit vielen Jahrzehnten Schrumpfungsprozesse erlebt. Was wir in Leipzig erlebt haben, ist, dass wir eine dramatische Schrumpfung Anfang bis Mitte der 90er Jahre hatten und dann wieder eine sehr, sehr dynamische Aufwärtsentwicklung. Das heißt, wir hatten in einem vergleichsweise zumindest stadtplanerisch kurzen Zeitraum von ungefähr 25 Jahren, das mag vielen viel vorkommen, aber planerisch ist es ein kurzer Zeitraum, eine Entwicklung nach unten und eine, Gott sei Dank, glücklicherweise erhebliche Entwicklung nach oben. Und ich kann Ihnen ganz offen sagen, als ich vor knapp zwölf Jahren das Amt angetreten habe, mussten wir noch Schulen schließen. Ich glaube, in meiner Verantwortung wurden noch 3 Schulen geschlossen. Als ich damals angefangen habe, war es für mich ein Traum, die Vorstellung in meiner Amtszeit den Neubau einer Schule zu erleben. Dann haben wir angefangen, einen Ersatzneubau für die dritte sehr, sehr viel saniert haben, dass wir mittlerweile viele Schulen neu gebaut haben, was noch neu bauen, wie wir zurzeit neu bauen. Und wir sind jetzt vor der großen Herausforderung, dass wir die von Ihnen angesprochenen Sanierungen durchführen müssen, was wir auch tun. In Grünau haben wir jetzt das größte Schulprojekt, nämlich den Campus Grünau, wo 3 Schulen komplett saniert werden und durch einen sehr, sehr schönen und funktionalen Zusatzbau ergänzt werden mit Schulbibliothek, mit Mensa, Fachunterrichtsräumen und vielen anderen und jetzt auch Schritt für Schritt eine Schule nach der anderen auch in Grünau sanieren. In der Tat ist es so, weil Sie eine Grundschule angesprochen haben, dass zunächst die weiterführenden Schulen saniert wurden, weil die weiterführenden Schulen erstens die größten sind und zweitens in der Regel diejenigen sind mit der höchsten Bestandssicherheit. Das heißt also, wenn in eine Schule investiert wird, dann müssen wir schon alleine, wenn wir Fördermittel dort einsetzen, sicher sein, dass die mindestens 15 Jahre und länger benötigt wird, wenn es sich um eine große Investition handelt. Und das war vor 10 Jahren an vielen Standorten noch nicht sicher und insbesondere bei vielen Grundschulen nicht, weil nämlich Grundschulen haben Schulbezirke. Das wollen wir politisch auch weiterhin haben. Das heißt, dass bei Grundschulen das Motto kurze Beine, kurze Wege gilt, also ein Radius von 2 Kilometern Fußweg und nicht mehr, sodass bei den Grundschulen in der Tat wir nicht alles auf einmal nicht nur nicht machen konnten, sondern auch unklar war, ob viele von diesen Schulen auch langfristig eine Bestandssicherheit haben. Heute sind wir in einer ganz anderen Situation. Heute wird keine einzige Schule mehr geschlossen, werden auch nicht die nächsten 20 Jahre und wahrscheinlich nicht die nächsten 40 Jahre. Und wir müssen in großem Maße zusätzliche Kapazitäten schaffen. Das heißt, wir müssen zwei Sachen gleichzeitig machen, neue Schulen bauen, beziehungsweise geschlossene Schulen wiederherstellen. Und die Wiederherstellung einer Schule, die mehrere Jahre geschlossen war, teilweise 10 Jahre und länger, kostet nicht nur fast so viel wie ein Neubau, sondern nimmt auch fast genauso viel Zeit in Anspruch von der Planung bis zur Fertigstellung. Insofern Ihre Frage, wie ich die Situation einschätze. Ich denke, wir haben eine erhebliche Verbesserung in den letzten 10, 12 Jahren in der Schulsituation in Leipzig zu verzeichnen. Und eins möchte ich noch mal sagen. In Leipzig gibt es keine Schule, die ein Abrisshaus ist. Das würde schon die Bauaufsicht nicht genehmigen.
Das zumindest kann man glauben, dass immer mal jemand guckt, ob die tragenden Wände noch stehen. Das würde ich tatsächlich auch ja, so
jetzt,
sehen.
Jetzt, und
so
jetzt machen Sie hier nicht den Clown, Entschuldigung.
Das hat gar nichts mit Clown zu tun, sondern das ist einfach... Ich hoffe das und gehe davon aus, dass es eben nicht vorkommt, dass tatsächlich wichtige Gebäudeteile versagen. Aber trotz allem ist es ja so, dass man Schulen besuchen kann, wo man sagen muss, da wurde seit Jahren nichts mehr gemacht dran. Oder es wurde in Eigeninitiative der Lehrer und Eltern gemacht. Und was mich dann tatsächlich so ein Stück weit umtreibt, und das frage ich am besten die Kollegin von der GEW, was das für so einen Lernalltag bedeutet, also für die Kolleginnen und Kollegen, wenn man in einer Schule, in einem Gebäude sich bewegt, was nicht den neuesten Standards entspricht, was aber eben noch nicht mal dem, sagen wir mal, Empfinden für einen positiven Lernort entspricht. Und ich will ja auch gar nicht, mir geht es gar nicht darum, jetzt nur Schuldzuweisungen zu machen, sondern es geht erstmal darum festzustellen, wie ist denn die Situation? Und da finde ich schon, was macht das mit Leuten, die da tagtäglich hin müssen und die in diesem Umfeld lernen müssen? Und dann können wir ja tatsächlich dazu kommen, wie kann man auch solche Probleme angehen?
Also eins ist ja klar, dass gutes Lernen unter guten klimatischen Bedingungen einfach viel besser funktioniert und dass es nicht sein kann, dass im Unterricht, also im Kunstunterricht beispielsweise, kein warmes Wasser zur Verfügung steht, um die Pinsel auszuspülen. Ein ganz kleines Beispiel, aber dass das nicht funktioniert, dass man gut mit den Arbeitsmaterialien umgehen kann, macht es den Lehrerinnen und Lehrern nicht unbedingt einfach, tatsächlich guten Unterricht zu machen, auch wenn man natürlich schlechte Räume mit guten Inhalten füllen kann. Das liegt tatsächlich an dem, was die Menschen vor Ort tun. Mein Eindruck ist, wenn Schulen in so einem schlechten Zustand sind, schlägt das natürlich auch darauf nieder, was Kinder sozusagen in diesen Räumen empfinden, welches Verhältnis sie zu den Dingen auch entwickeln. Also ist es was man schützen will oder ist es was eh schon kaputt ist und wo man auch gerne noch weiter kaputt machen kann. Aber auch das Binnenverhältnis, wenn man eigentlich sich nicht auf das konzentrieren kann, was Lehrerinnen und Lehrer zu tun haben, nämlich im Unterricht, sondern permanent suchen müssen, dass sie die Bedingungen im Raum herstellen können, dass irgendwie es warm genug ist, aber auch gleichzeitig genug Frischluft da sein kann. Das sind Dinge, von denen, wo ich denke, dass Lehrerinnen und Lehrer nicht ihre Hauptaufgabe ist, sondern Aufgabe ist, einen spannenden Unterricht zu machen und mit den Kindern da vorwärts zu kommen. Insofern, klar, gutes Klima im Sinne von gute Räume müssen da sein, um gute Arbeit zu machen.
Vielen Dank. Wenn du sagen könntest oder wenn du sagen kannst, woran es denn eigentlich liegt. Also es ist ja jetzt ganz offensichtlich nicht so, dass die Verantwortlichen, erst recht nicht die der Stadt Leipzig, das mit bösem Willen und Absicht tun, dass sie eben nur mit dem hantieren können, was sie haben. Also sowohl was Zeit als auch Geld als auch Flächen angeht. Wenn du sagen könntest, woran es liegt und wo man vielleicht ansetzen muss und ansetzen kann, damit zumindest die Teile Geld und vielleicht auch Verwaltungsaufwand oder vielleicht Abläufe so geregelt sind, dass es möglichst schnell besser wird. Was würdest du dann antworten?
Also zunächst haben wir in der Stadt Leipzig, und da muss ich Ihnen ganz klein wenig widersprechen, Herr Professor Fabian, als es um den ersten Neubau von Schulen ging, tatsächlich die Situation, dass dann der Neubau ganz oben stand und die Sanierung und die Werterhaltung von Schulen, insbesondere was die Haushaltszahlen, also die Zahlen, was gibt Stadt Leipzig dafür in den Topf hinein, deutlich auseinandergegangen sind, wo wir als Stadtrat auch korrigierend eingreifen mussten. Mittlerweile ist da ganz viel auch in einer richtigen und guten Richtung passiert. Das eigentliche Problem, da zitiere ich gerne den, wir haben ja verschiedene Bürgermeister in dieser Stadt, Professor, nein, nicht Professor, Herrn Bonnef, der ist kein Professor, also der fürs Geld zuständig ist. Und der sagt immer, oder sehr häufig, wenn es darum geht, wir brauchen mehr Geld, hat gesagt, das kriegen wir gar nicht mehr verbaut. An den Finanzen wird ein Schulneubau oder eine Schulsanierung nicht scheitern. Das ist mehrfach öffentlich gesagt worden, von daher ist es auch kein Geheimnis, was ich dort verrate. Wenn man dann sich in die Strukturen hineinbegibt, wird man feststellen, dass Verwaltung, und dann ist es das Dezernat von Herrn Professor Fabian, schnell an Grenzen stößt. Zum einen an personelle Grenzen, nämlich die Leute, die die Bauplanung beaufsichtigen, die sie durchführen müssen. Und dann haben wir einen zweiten Part, das ist Bauausführung, also die, die tatsächlich Wände bauen, die Decken einziehen, die Trockenbau machen, die Innenausbau machen und alles, was zu Handwerk dazugehört. Dort haben wir mittlerweile in Leipzig die Situation, dass für einzelne Ausschreibungen sich gar keine Firmen mehr bewerben. Das treibt den Preis nach oben, aber das ist ein Problem. Selbst wenn wir jetzt sagen, Bund, Land und Kommune geben jetzt 600 Millionen mehr an diesen Topf. Das ist in etwa die Summe, die wir an Rückstau haben, was Sanierung betrifft. Das wäre gar nicht umsetzbar. Das sind einfach Problemlagen, weil wir eine prosperierende, eine wachsende Stadt sind. Das auch für das Handwerk sind das goldene Zeiten, aber das macht es um einiges schwerer. Von daher glaube ich, sind wir da gar nicht so weit auseinander. Wir tun gemeinsam als Stadtrat, aber auch als Verwaltung das, was irgend möglich ist. Ich wünschte mir, dass Bund und Freistaat sich insbesondere mehr finanziell beteiligen, dass auch Fördermittelbescheide durch den Freistaat schneller kommen, weil ganz häufig ist dann auch die Situation, das AGM und das Amt für Jugend, Familie und Bildung und das Dezernat von Professor Fabian sind so weit und sagen, wir können jetzt anfangen und dann fehlt schlicht und ergreifend der Fördermittelbescheid. Und das sind Situationen, wo ich sage, da kann Freistaat deutlich schneller arbeiten. Das sind so Sachen, deswegen hätte ich mir gewünscht, dass man den Entscheidungsträger oder die Entscheidungsträger mit am Tisch hat. Weil dort klemmt ganz häufig die Säge und da ist noch viel Luft nach oben. Und ich will Sie euch gar nicht mit Zahlen langweilen, aber ich habe meine erste Anfrage im Bundestag mal genutzt zu fragen, wie sieht es denn eigentlich auf mit dem Abruf der Fördermittel durch den Freistaat Sachsen beim Bund, was die Schulbaumaßnahmen betrifft. Und da war ich überrascht über die Antwort. Da steht nämlich fürs Jahr 2017 drin, insgesamt wären zur Verfügung gewesen 156 Millionen Euro für das Jahr 2017. Der Freistaat hat dort nur 3,44 Millionen abgerufen. Stand 30.11. Ich weiß nicht, ob in den zwei Wochen bis Haushaltsschluss in 17 noch wirklich was passiert ist. Ich glaube, es ist nicht ernsthaft. Auch da glaube ich, wenn Bund schon Geld in die Hand nimmt und für Schulinfrastruktur zur Verfügung stellt, dann ist es doch am Freistaat, zunächst das Geld auch zu nehmen und an die Kommunen weiter zu verteilen. Mein Vorschlag oder mein Wunsch wäre natürlich, dass wir den Freistaat dort gar nicht beteiligen, weil ja die Kommunen sowieso für die bauliche Hülle verantwortlich sind und das Geld von Berlin auch direkt an die Kommunen gehen könnte. Da würde man viel bürokratischen Aufwand sparen und es würde einiges noch schneller gehen.
Wäre das das, was hilft, Herr Fabian? Also ist das sozusagen in Ihrem Dezernat auf dem Wunschzettel ganz oben? Abbau von Bürokratie und das direkte Fördern durch den Bund, vielleicht auch mit dem Stichwort Kooperationsverbot, Aufhebung Kooperationsverbot, wäre das was in die richtige Richtung? Und die Frage muss ich tatsächlich noch stellen, weil das, was Sören Pellmann beschreibt, ist ja im Grunde genommen, Geld ist jetzt genügend da. Heißt das, habe ich so verstanden oder wollte ich vielleicht so verstehen, müssen wir einfach nur Geduld haben und solange uns die Handwerker nicht weglaufen, wird es irgendwann alles gut sein oder gibt es möglicherweise doch noch Hemmnisse, die wir angehen und abbauen können, vielleicht auch in einer gesellschaftspolitischen Debatte. So, weil wenn die Straßen thematisiert werden, das geht dann immer, kocht immer sehr hoch gesellschaftlich, wenn irgendwo ein Schlagloch ist. Bei Schulen habe ich immer den Eindruck und auch bei anderen Gebäuden, die mindestens genauso wichtig sind, ist es nicht ganz so breit gesellschaftlich diskutiert, was ja auch nicht hilft, wenn man es dann umsetzen will.
Also Es ist alles ein bisschen komplizierter. Geld ist nicht genug da. Mein Kollege hat natürlich recht, wenn er sagt, aus der Sicht der Stadt Leipzig wird es am Geld insofern nicht scheitern, als dass wir die notwendigen Eigenmittel, um Fördermittel zu bekommen, immer bereitstellen werden. Ja, das wissen Sie, Herr Pellmann, dass als dann beispielsweise der Freistaat das kreisfreie Städteprogramm aufgelegt hat, hat die Stadt Leipzig sofort den Eigenanteil auf 24 Millionen erhöht, um diese Mittel auch abrufen zu können. Und das werden wir auch in Zukunft tun. Das Problem ist, das ist richtig, dass wir Schwierigkeiten haben, die Baumaßnahmen so, wie wir sie planen, umzusetzen. Das hängt mit zwei Dingen zusammen. Erstens, weil viele Prüfprozesse eingebaut werden, bevor wir beispielsweise einen Fördermittelbescheid bekommen. Da gibt es beispielsweise die baufachliche Prüfung, die sehr aufwendig ist und in der Regel viele Monate dauert, wenn Nachforderungen gestellt werden. Da denke ich schon, dass es wichtig wäre, dass wir hier schneller vorankommen, wobei ich fairerweise sagen muss, dass wir dann auch immer Fördermittel und schädlichen vorzeitigen Maßnahmebeginn beantragen und auch häufig dann den bewilligt bekommen, sodass wir loslegen können. Aber wir benötigen mehr Geld, schon alleine, weil, wie Herr Pellmann Sie vorhin auch festgestellt haben, dass die Baukosten immens von Jahr zu Jahr steigen. Das heißt, für das gleiche Geld bekommen wir immer weniger Schule, um es mal auf den Punkt zu bringen. Und wir sind als Stadt Leipzig zwingend angewiesen auf Fördermittel von Bund und Land. Und zwar in erheblicher Größenordnung. Natürlich sind wir als Schulträger verantwortlich und zuständig für die sogenannte äußere Hülle. Aber ohne die Unterstützung durch Fördermittel werden wir das nicht schaffen. Und deswegen hoffe ich sehr, dass die Signale, dass auch der Freistaat seine Fördermittel in den nächsten zwei Jahren, im nächsten Doppelhaushalt erhöht, tatsächlich auch in die Tat umgesetzt werden und auch Signale, die aus dem Bund kommen, weil die Stadt Leipzig ist ja nicht die einzige, die einen hohen Sanierungsbedarf hat. In den meisten Großstädten ist das der Fall. Vielleicht nochmal zu der Frage, welche Bedeutung hat die äußere Hülle für den Lernerfolg? Selbstverständlich ist der Raum, das Schulgebäude, der Zustand dieses Schulgebäudes, die Architektur dieses Schulgebäudes von erheblicher Bedeutung für das Schulklima und auch für den pädagogischen Erfolg. Ohne jede Frage, man spricht auch von pädagogischer Architektur und dem dritten Lehrer und dergleichen. Nichtsdestotrotz habe ich die interessante Beobachtung gemacht, wie Herr Pellmann das selber von seiner eigenen Schule beschrieben hat, dass letztendlich die Menschen entscheidend sind, welchen Schulerfolg Kinder haben und wie fördernd und anregend auch der schulische Alltag dort ist. Und ich kann es mir nicht verkneifen, eine Geschichte erzählen. Sie erlauben mir das. Natürlich gibt es stinkende Toiletten, gar keine Frage. Ich habe die selber erlebt. Ich habe die übrigens an der Fachhochschule, als ich hier angefangen habe, auch erlebt. Ja? Also gibt es nicht nur an Schulen, auch an Hochschulen gibt es sowas. Jetzt an der HTWK ist, glaube ich, bald alles saniert. Da gibt es das nicht mehr, aber vor 20 Jahren gab es das da auch noch. Als es losging, dass wir Knappheiten in den Kapazitäten hatten, war es so, dass im Waldstraßenviertel plötzlich eine Schule fehlte. Wir hatten auch kein Grundstück, wo eine Schule gebaut werden konnte. Und dann wurde sehr schnell in einem Dreivierteljahr eine Schule mit Containern dort aufgebaut. Die Empörung war riesengroß. Ja, wie kann man das dann den Kindern zumuten, in Containern zu lernen und dergleichen? Ja, diese Schule hat die höchste Übergangsquote ins Gymnasium. Von der ganzen Stadt Leipzig.
Das müssen wir jetzt gar nicht ausmitteln, aber ich würde natürlich...
Ich darf auch Geschichten erzählen, wenn Sie Geschichten erzählen.
Eben, unbedingt. Also erstens dürfen Sie das Ganze unbedingt und zweitens, auch das muss ich noch an dieser Stelle sagen, diese Grundschule in Leipzig-Grünau, das, was ich dort erleben durfte in der DATS-Klasse.
Das war die 100. Ja?
Ich nenne hier keine Schulnamen.
Ja, weil das eine ganz hervorragende Schule ist.
Eben, mit einem, und darauf will ich hinaus.
Mega engagierten Kollegium, das mich sehr beeindruckt und ich bin dort auch wiederholt vor Ort gewesen. Also,
ja. Und darauf will ich hinaus. Das, was die Kolleginnen dort an diesem Vormittag geleistet haben, was ich dort gesehen habe. Da würde man sagen, um Himmels Willen, also wenn schöne, tolle und saubere Luxusschulbauten dazu führen, dass so nicht mehr unterrichtet wird, sondern dass dann so steril wird, dann würde ich dafür plädieren, wir lassen die Schulen so, wie sie sind. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht und das will ich also um Gottes Willen, das ist mir ganz wichtig zu sagen, nur kann man vielleicht sagen, vielleicht muss es irgendwie beides geben. Also ein gelecktes, saniertes Schulgebäude, was steril wird, ist auch nicht meine Vorstellung von Lernen. Ich selbst habe sehr gerne am Karl-Heine-Kanal mein Studium in einer alten Schule vollzogen. Die war übrigens baupolizeilich teilweise gesperrt. Man durfte nur bestimmte Treppen betreten. Aber es war sehr mit Leben gefüllt.
Und daraus machen wir jetzt ein wunderschönes Gymnasium.
Das hoffe ich stark. Ich habe noch eine Frage an die Kollegin der GEW, weil ich habe es versucht anzusprechen. Und die GEW kümmert sich ja nicht nur um das Geld für die Kolleginnen und Kollegen, sondern auch um gesellschaftspolitische Dinge. Und nun ist das ja ein zweischneidiges Schwert mit dem Kooperationsverbot. Einerseits wird gesagt, Bildung ist Ländersache und der Bund soll sich bitte schön raushalten. Auch mit einer Begründung zu sagen, was ist im Nationalsozialismus passiert, ne, unter Zentralisierung auch von Bildung. Wie ich finde, auch teilweise ein starkes Argument. Trotzdem argumentieren viele Menschen, Parteien, Politiker gerade gegen das Kooperationsverbot. Wie sieht die GEW das und mit welcher Begründung?
Die GEW ist da ganz klar, das Kooperationsverbot muss abgeschafft werden. Das hat nichts damit zu tun, dass wir die Länderhoheit inhaltlich sozusagen komplett aufheben wollen, sondern es hat was damit zu tun, dass wir unter dem Stichwort Bildungsgerechtigkeit davon ausgehen, dass alle Kinder da, egal wo sie leben, wo sie herkommen, das gleiche Recht haben, unter gleichen Bedingungen guten Lernerfolg zu erzielen. Und wie wir über den Länderfinanzausgleich wissen, ist das nicht in allen Bundesländern gegeben und schon gar nicht in den Kommunen. Ich glaube, die Unterschiede zwischen den einzelnen Kommunen sind nochmal deutlich größer als die zwischen einzelnen Bundesländern. Insofern gibt es eine ganz große Notwendigkeit, dort steuernd einzugreifen. Die Länder versuchen das, glaube ich, über den kommunalen Finanzausgleich, aber auch oft nicht zufriedenstellen. Und wir haben einfach festgestellt als GEW, der Bedarf zur Finanzierung aller Bildungsbereiche ist in einer solchen Höhe zu stemmen. Ich habe die Zahl leider nicht parat, ich bin gerade eingesprungen, insofern verzeihen Sie mir das bitte, dass wir gesagt haben, das kann eigentlich nur funktionieren, wenn der Bund sich einbringt in die Finanzierung, indem er sein Steuersystem umstellt und tatsächlich mehr Geld in Bildung investiert, im Sinne von, dass es zum Beispiel Schulbauinvestitionen viel leichter ermöglicht, als es bisher der Fall ist. Oder dass es auch steuernd eingreift in der Frage von Ausstattung von Universitäten, um im Bereich der Lehrerinnenausbildung tatsächlich wieder voranzukommen. Also da gibt es eine Menge an Themen. Für uns hemmt das Kooperationsverbot genau diese steuernde Wirkung. Die Aufweichung, die jetzt drinne ist, das ist ein erster Schritt, dass es nicht nur die finanzschwachen Kommunen unterstützt werden können, sondern auch alle Kommunen. Das ist aus unserer Sicht ein erster Schritt, aber möglicherweise noch nicht weit genug.
Vielen Dank. Ich versuche schon mal das Handmikrofon in Gang zu bringen. Das hat was damit zu tun, dass ihr jetzt die Möglichkeit habt, noch Fragen zu stellen. Wir haben noch 20 Minuten, bis sich das der oder die Einzelne überlegt hat. Würde ich Sören Pellmann noch bitten, was zu den Möglichkeiten zu sagen. Also wird das jetzt was in der kommenden Legislatur mit dem Kooperationsverbot oder mit der Abänderung, Einschränkung des Kooperationsverbotes und wie weit wird das gehen? Sicherlich nicht ausreichend aus Sicht der Linken. Das kann man von einer Oppositionspartei immer genauso erwarten. Aber ist schon viel Gutes dabei oder eher nicht so?
Also wir haben ja die spannende Situation gehabt, tatsächlich 171 Tage ohne Regierung oder nur mit einer geschäftsführenden Regierung leben zu müssen. Das hat den Bundestag in die Situation gebracht, tatsächlich mal offen, ohne Koalitionszwang über das Kooperationsverbot zu diskutieren. Die Linke hat dazu einen Antrag eingebracht. Das hat man immer wieder geschoben, weil man wollte erst wissen, wer dann mit wem koaliert. Das, was wir unter Aufhebung des Kooperationsverbotes wollen und verstehen, das deckt sich sehr mit dem, was die GEW möchte. Ich glaube, wenn man die Diskussion im aktuellen Parlament verfolgt hat, gibt es drei Fraktionen, die das eher kritisch sehen. Das ist zum einen ganz rechts außen, aber die haben es mit Bildung eh nicht so. Die FDP hält sich sehr bedeckt, was das Aufheben betrifft. Und auch die CDU-CSU hat zumindest in der Diskussion zu unserem Antrag durchblicken lassen, nee, das ist eigentlich schon ganz gut und die ganzen Kultusministerien wollen doch bitteschön ihre Entscheidungshoheit behalten. Deswegen bin ich gespannt. Es steht im Koalitionsvertrag jetzt drin, den SPD und CDU/CSU geschlossen haben, das Kooperationsverbot teilweise aufzuheben. Da stehen auch noch viele andere Sachen drin. Unsere Aufgabe als Opposition wird es jetzt sein, genau zu beobachten, A, wann kommt das? B, wie kommt es und kommt es überhaupt? Weil es stand auch in bisherigen Koalitionsverträgen schon einiges Richtiges drin, was insbesondere wahrscheinlich durch die Kollegen der SPD dort reinverhandelt worden ist, aber nach Ablauf der Wahlperiode nicht wirklich umgesetzt wurde. Deswegen, wir werden da dranbleiben und hoffen, dass es dort eine Verbesserung gibt. Ein erster Schritt muss zwingend sein, die Finanzierungsmöglichkeiten des Bundes auch in Schulbauten zu ermöglichen.
Vielen Dank. Jetzt sollte das gehen. Hört man mich jetzt auch über... Ah, sehr gut. Also, wer jetzt was sagen oder fragen möchte, muss hier vorkommen und sich das Mikrofon holen. Nee, ich komme auch hin, ein Handzeichen reicht. Dann gehe ich mal los. Dafür werde ich bezahlt oder auch nicht.
Echt?
Muss auch nicht. Bitte mit einer kurzen Vorstellung und bitte kurz. Wir haben noch eine Viertelstunde, dann kommt ja die nächste Runde.
Okay, ganz kurz. Tobias Wendebaum, ich bin Lehramtsstudent. Mich zieht's in die Lausitz. Danke. Und Stichwort marode Schulgebäude. Ich führe das gar nicht weiter aus. Ich möchte mal eine Idee in den Raum werfen. Ich habe dort eine sehr alte Schule gesehen, die teilweise sehr marode Bedingungen hatte. Und der Schulleiter, das war die Oberschule Rothenburg, ich nenne sie einfach mal, weil ich sie positiv erwähne, hat einfach was Schönes damit gemacht. Hat gesagt, okay, wir müssen sanieren und Schüler möchten ihren Lebensraum, ihren Lernraum gestalten. Und genau das wurde ermöglicht. Und das ist bei Neubauten häufig nicht möglich. Die Schüler dürfen das nicht machen, das Klassenzimmer darf nicht gestaltet werden, Brandschutzverordnung, dies und das. Warum versucht man nicht, wenn man schon Schulen saniert, die Schüler aktiv mit einzubinden, dass die Schüler entscheiden dürfen, wie ihr Lernraum gestaltet wird, wenn die Schulen sowieso saniert werden müssen. Ich habe mich immer geärgert, wenn ich meine Schule nicht gestalten konnte. Ich hatte ein altes Gebäude und da gab es noch Sachen. Und dann habe ich Schulen gesehen, da durfte nichts gemacht werden. Da wollte ich mein altes Gebäude zurück, wo ich dann mein blödes Plakat aus dem Deutschvortrag aufhängen durfte. Im Gegensatz zu neuen, wo ich das nicht mehr kann. Das wollte ich nur gerne mal reinbringen. Dankeschön.
Das kann man so stehen lassen. Gibt es noch weitere Wortmeldungen? Uschi.
Ja, mein Name ist Uschi Kruse, ich bin eine Kollegin von Katrin Fitztum, ich bin die GW-Vorsitzende hier in Sachsen. Für mich war das ganz interessant, dass Sie dargestellt haben, dass Sie zunächst gedacht haben, in bestimmten Stadtgebieten, die werden zurückgebaut und da ist mir auch klar, dass Sie da die Schulen nur nicht saniert haben. Aber ich kann das ziemlich genau in den letzten 28 Jahren in Sachsen verfolgen und ich hatte nicht den Eindruck, dass am Anfang darum ging, hat diese Schule Bestand, sondern in vielen, vielen Städten steckte auch dahinter, welche Elternschaft befindet sich da? Welchen Protest würden gegebenenfalls Gymnasialeltern, und da ist eben die Situation im Waldstraßenviertel und in der Südvorstadt ein bisschen anders als in Grünau und da erwartet man dann auch, und das ist nur ein Beispiel, ich weiß, dass Leipzig Kinderfreundlichkeitsprüfungen gemacht hat und da wirklich beispielhaft war, aber in anderen Städten sah das anders aus und ich hatte den Eindruck, es ging sehr wohl auch darum, die Wählerinnen und Wähler in bestimmtem Maße auch zu bedienen. Was mir richtig Sorge bereitet, ist der Zusammenhang von schwierigeren Lernbedingungen für Kinder am Start und wirklich schwierigeren Schulgebäuden. Und als drittes, dass da junge Leute dann gar nicht hinwollen. Das heißt, gerade jetzt, wo man so knapp an Lehrerinnen und Lehrern ist, müsste man genau in diese Schulen, und zwar in Größenordnung investieren, damit junge Kolleginnen und Kollegen, ob verbeamtet oder nicht, damit die da nicht hingezwungen werden, sondern Lust haben, da hinzugehen. Denn diese Schulen brauchen, und ob sie nur saniert sind oder nicht, mehr Herz als andere. Da bin ich ziemlich sicher.
So, eins nehmen wir noch.
Darf ich direkt darauf antworten?
Na gut, aber ich bleibe trotzdem hier vorne.
Danke. Ja, also ich muss erst mal dazu sagen, also ich persönlich wollte nie nicht in Grünau was machen. Ganz im Gegenteil. Ich habe mich da oft auch verwaltungsintern sehr drum gestritten. Wobei man dazu sagen muss, verschiedene Bereiche haben ja unterschiedliche Aufträge. Wir haben einen sogenannten Versorgungsauftrag, mein Bereich. Ja? Aber darüber hinaus gibt es ja die, wie soll ich mal sagen, übergreifende Stadtplanung. Und da war es in der Tat so, dass es da auch immer Konflikte gab zwischen dem, sanieren wir jetzt noch diese Kita oder ist das nicht eine Kita, die wir in 5 Jahren vielleicht gar nicht mehr brauchen. Da habe ich oft genug, Herr Pellmann, mich durchgesetzt, dass die eine oder andere Kita doch saniert wird, obwohl es hieß, wir wissen gar nicht, ob wir die wirklich langfristig brauchen, wo ich immer argumentiert habe, die Kinder sind jetzt da und wir müssen jetzt was für sie machen. Zu der Frage, ob bestimmte Wählerinnen und Wähler hier bedient werden sollen, die Frage habe ich mir auch vor vielen Jahren immer wieder mal gestellt. Ich glaube es eher nicht, weil zumindest der Stadtrat sich fraktionsübergreifend zu meiner Erstaunlichkeit bei vielen Dingen auch immer einig war, was saniert werden sollte, sondern es spielte hier zumindest in den 90er Jahren, ja, und Anfang der Nullerjahre noch die Frage, wo fangen wir an? Und natürlich fängt man bei den größten Schulen, die das größte Einzugsgebiet haben, erstmal an. Und das sind die weiterführenden Schulen, wobei man in der Tat sagen muss, auch zu meinem Verdruss bis heute, sind die Gymnasien schneller saniert worden als die Oberschulen beziehungsweise Mittelschulen. Und ich habe auch vor ein paar Jahren die Devise ausgegeben, die sind jetzt dran. Deswegen freue ich mich auch sehr, dass wir jetzt mehrere Oberschulen haben, die saniert werden und hier auch ein weiterer Schwerpunkt gesetzt wird, weil das sind genau die Schulen, die pädagogisch die größten Aufgaben und Herausforderungen haben und oftmals auch aus meiner Sicht die besten pädagogischen Leistungen bringen. Ja.
Ich will zumindest zwei Sätze noch, weil es ist tatsächlich so, und da hat Uschi Kruse völlig recht. Wir haben bei, wenn ich mal nur die Gymnasien mir anschaue, in Leipzig genau 2, die noch nicht saniert sind. Ja. Das ist das Klinger-Gymnasium in Grünau und das ist das Brockhaus-Gymnasium in Mockau. Beides Gebiete, die im Stadtrat aufgrund ihrer Vertretung deutlich unterrepräsentiert sind. Beides aus Wahlkreisen, wo jeweils nur 4 Stadträte sind. Alleine aus dem Süden kommen 11 Stadträtinnen und Stadträte. Aus dem Südwesten sind es 11, in Mitte sind es 12. Auch daran sieht man, dass genau sich das niederschlägt. Und Herr Professor Fabian, es hat also für das Klinger-Gymnasium kämpfe ich seit 10 Jahren. Wir haben immer wieder Anträge gestellt, dass es nur endlich vorwärts geht. Und da war Verwaltung nicht von Anfang an. Da gegenüber ist eine Oberschule und eine Förderschule. Wir haben gesagt, wenn wir jetzt diese Schule sanieren, dann muss aber Oberschule und Förderschule mitgemacht werden. Dieser Campusgedanke, der von unten dort gewachsen ist, er wird jetzt endlich umgesetzt. Aber es hat über 10 Jahre gedauert, bis das auch in der Verwaltung angekommen ist. Das gehört auch zur Wahrheit dazu.
Ich habe eine kurze Nachfrage an Herrn Fabian, weil wenn Sie sagen, das stört Sie selber oder es hat Sie gestört, dass die Gymnasien dann doch häufig zuerst saniert wurden. Meine Erfahrung, meine Bildungserfahrung ist, dass man uns relativ lange erzählt hat, du musst ans Gymnasium und das immer so ein Mittel war, zu sagen, das Einzige, was in Sachsen zählt, ist die Elitenbildung. Und das ist auch das, was ich selber früher als Schülersprecher erlebt habe und so weiter. Gibt es nicht doch sowas in dieser Gesellschaft, das heißt, die Gymnasien sind wertvoller und was Besseres. Ich sage ja nicht, also ich glaube Ihnen das, ich nehme Ihnen das absolut ab, dass Sie versucht haben, dagegen zu steuern. Aber woran liegt es denn, dass sowas häufig dann doch so funktioniert, genau so funktioniert, dass man in die, ich sage es jetzt mal richtig böse, und die vermeintlich wertvolleren Menschen mehr investiert? Ist das so oder täuscht einfach der Eindruck, machen wir uns was vor oder wie kommt das? Weil mich stört das auch ganz massiv und ich würde gerne wissen, ob es da Belege dafür gibt und Gründe dafür gibt, die man vielleicht angehen kann.
Naja, das ist eine schwierige Frage, weil da geht es immer um die unterschiedlichen politischen Dynamiken und Kräfteverhältnisse, die da eine Rolle spielen. Und Herr Pellmann hat es auch gesagt, für bestimmte Bereiche gibt es dann schon alleine mal mehr Stimmen, die sich artikulieren können. Ja, und das hängt natürlich auch mit der Bevölkerungsdichte in den jeweiligen Bereichen zusammen. Aber ich würde für die Stadt Leipzig in Anspruch nehmen und insbesondere auch für meinen Oberbürgermeister, dass der ja nun wie bekanntermaßen selber Schulleiter und leidenschaftlicher Lehrer gewesen ist, dass unser Blick immer in erster Linie auf denjenigen ist, denjenigen Schülerinnen und Schülern, das ist, glaube ich, gute pädagogische Traditionen, die die meiste Unterstützung brauchen. Und die befinden sich nun mal in bestimmten Schulen. Und wir haben ja als Stadt Leipzig einiges getan, um hier über unsere reine Schulträgerrolle wo wir verantwortlich sind, für die äußere Hülle hinaus viel zu tun. Ja, Herr Pellmann, auch mit Unterstützung des Stadtrates, Gott sei Dank. Ja, das heißt also, wir haben Schulsozialarbeit auf den Weg gebracht. Die Stadt hat zwischendurch 2,1 Millionen selber aus eigenen Mitteln in die Hand genommen. Wir haben den Wegfall von Bundesmitteln kompensiert. Da gab es auch einen Stadtratsbeschluss, über den ich sehr froh bin. Wir haben in Leipzig das Programm Lernen vor Ort auf den Weg gebracht und ich glaube, da auch relativ viel initiiert. Wir haben uns im Rahmen der Gestaltung der Ganztagsangebote als Schulträger, ich sag's mal so, auch eingemischt, unterstützt und tun da aus meiner Sicht sehr vieles. Aber ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel. Das kann ich mir auch wiederum nicht verkneifen. Ja? Wir brauchen Kitas unbedingt. Jede einzelne Kita. Und jetzt wollen wir an einem Standort, eine Kita bauen in dem grünsten Stadtteil von Leipzig. Stichwort Eigenheimstraße. Und da kommt ein Protest von den Anwohnern, die alle Gärten haben. Und kein Teil in Leipzig ist so grün wie dort. Und auf einmal verliere ich die Mehrheiten, so eine Maßnahme umzusetzen. Obwohl dieser Standort aus der Perspektive von Kindern ein idealer Standort ist. Aber da haben sich wenige Stimmen artikuliert und haben Gehör gefunden, sodass zunächst erstmal es mir nicht gelingt, im Stadtrat eine Mehrheit für diesen Standort zu finden. Und die Frage, wie das kommt, kann ich Ihnen mittlerweile auch nicht mehr beantworten. Ich verstehe es einfach nicht mehr. Ja.
Ich finde, das kann man einfach tatsächlich mal so stehen lassen. Ich habe jetzt hier noch 3 Wortmeldungen, die würde ich gerne der Reihe nach noch dran nehmen und dann machen wir noch eine Abschlussrunde und dann müssen wir hier weg, weil dann kommen die Nächsten. Jetzt gibt es einen
Antrag. Ja, ganz kurz, ich möchte auf die Frage von einem jungen Kollegen antworten. Mein Name ist Jürgen Tamm, ich komme aus Hoyerswerda, begrüße also den jungen Kollegen in der Lausitz. Und uns passiert genau gerade das in Hoyerswerda, was euch dann in Rothenburg wahrscheinlich auch passiert ist. Aus 2 alten Schulen soll eine neue, bei uns sogar eine neue gebaut werden. Und damit eben das nicht passiert, dass eine Sanierung dazu führt, dass die Kreativität sowohl der Schüler als auch der Lehrer auf der Strecke bleibt, gibt es verhältnismäßig einfache Möglichkeiten. Es gibt Interessenvertretung von Schülern, von Lehrern und von Eltern. Und diese Interessenvertretung muss man bündeln. Da muss man vor allen Dingen, sage ich hier ganz deutlich, weil ich ja selber Lehrer bin, zuerst mal die Lehrer aufschließen. Die nämlich wie zu Hause immer das gute Porzellan im Schrank lassen wollen und sagen, das ist jetzt neu, das benutzen wir lieber noch nicht, das muss ja lange halten. Da ist schon mal der erste Punkt. Dann muss man die Eltern hinter sich kriegen. Dass die sagen, dass die Kinder durften in der Schule alles, zu Hause durften sie das nicht, weil der nämlich auch ein neues Eigenheim gebaut hat und da darf er auch nicht alles machen. Und wenn man aber die 3 Interessengruppierungen, Schüler, Eltern und Lehrer, auf seine Seite kriegt, dann kann man dort ein vernünftiges Klima von Kreativität auch erhalten, auch in einer ganz modernen und neuen Schule.
Ganz kurz, bitte.
Ich will auch nur ganz kurz. Ich bin eine betroffene Mutti aus Grünau, bin bekennende Grünau-Wohnerin und ich bin ein bisschen verärgert, aber auch ein bisschen froh drüber. Wir haben 2004, glaube ich, es ist schon eine ganz schöne Zeit her, damals gekämpft um die 2 Grünau-Gymnasien. Ich bin betroffene Mutti vom Klinger-Gymnasium. War damals sehr engagiert auch in dem Kampf, dass unser Klinger-Gymnasium erhalten bleibt. Wir haben in Grünau mit vielen Institutionen uns zusammengeschlossen und haben damals schon der Stadt Leipzig ein Konzept vorgelegt für diesen Campus in Grünau. Und ich finde es schon etwas sehr traurig, dass nach 14 Jahren nun dieses Konzept von der Stadt verkauft wird. Ich hoffe nur, dass Sie, Herr Fabian, im Klinger-Gymnasium mal nachgefragt haben, ob dort dieses Konzept noch existiert, ob das Konzept mit in Ihre Pläne einfließt, weil das Konzept war super damals. Und noch mehr würde ich mir wünschen als Mutti vom Klinger-Gymnasium damals und auch im Gedanken des Klinger-Gymnasiums, wenn vielleicht das neue Gymnasium an der Karl-Heine-Schule wieder Klinger-Gymnasium wird, in seinem Ursprung, wie es vor Jahrzehnten schon mal war.
Darf ich kurz was dazu sagen? Ja, ganz kurz nur. Also es ist ja so, wenn wir Sanierungen machen, dann ist es auch einfacher, dann werden diejenigen, die Bestandsschulen, natürlich an der Planung beteiligt. Und dieses Konzept für den Campus Grünau ist mit allen 3 Schulen, Lehrerkollegium, Elternschaft, Schülerschaft, so wie es jetzt entwickelt wird, gemeinsam geplant. Ja? Also mit denen, die da jetzt sind. Ja.
Ja, mein Name ist Conny Beck. Ich bin hier in Leipzig Gymnasiallehrerin. Bin jetzt an der 16. Schule, tut aber jetzt nicht zur Sache. Ich möchte diesen Campusgedanken einfach nochmal aufgreifen. Das ist so eine Idee, die eigentlich seit vielen, vielen, man kann schon fast sagen Jahrzehnten, vielen Kollegen vorschwebt, einfach um auch genau das, was Sie vorhin gesagt haben, die Schularten zu verbinden. Wir haben jetzt im neuen Schulgesetz drinstehen, dass Oberschulschüler auch an den Gymnasien sozusagen Schnupperunterricht nehmen dürfen. Warum baut man nicht mehr solche Zentren, wo also verschiedene Schularten, wo es ganz einfach möglich wäre zu sagen, du schnupper doch mal 4 Wochen im Gymnasium rein oder wenn wir merken am Gymnasium, es ist vielleicht doch nicht die richtige Schulart, dass man sagt, geh mal 4 Wochen in der Oberschule schnuppern. Das wäre mit so einem Campus viel, viel besser möglich. Und eine zweite Sache noch, ich bin an einem Gymnasium, das saniert worden ist. Uns ist die zweite Etage komplett zugemauert worden. Wir sind eine 3,5-zügige Schule, haben seit Jahren jetzt schon 4-zügig. Wir wissen nicht, wohin mit den Schülern. Wir haben unser Lehrerzimmer als Klassenraum zur Verfügung gestellt. Das ist auch eine Frage, wenn eine Schule schon saniert wird, warum wird da nicht drauf geachtet, wenn einmal schon Geld fließt? Ja, warum so ein Schildbürgerstreich? Also das will ich nur im Raum stellen.
Gut, wir machen jetzt aufgrund der Zeit eine ganz kurze Abschlussrunde. Mehr als eine Stunde ist es nicht und dann kommen hier die Nächsten, ich weiß gar nicht mit welchem Buch oder welchem Thema. In der Abschlussrunde würde ich einfach tatsächlich so eine Art Wünsch-dir-was-Runde machen. Also was ist sozusagen das Erste, was Ihnen einfällt, wenn es darum geht, wir könnten uns jetzt was wünschen zum Thema Schulsanierung, Schulneubau, was Politik vielleicht auf den Weg bringen kann. Also einfach nur einen Wunsch äußern. Wir werden das heute nicht abschließend klären, ganz sicher. Aber diesen Wunsch hören wir noch. Und da sich vieles auf Professor Fabian hier fokussiert hat, darf er auch anfangen, sich was zu wünschen. Weil er hat ja jetzt ein bisschen die Rolle heute gehabt, die vielleicht sonst Alexander Kraus gehabt hätte. Und finde aber, er hat sich gut geschlagen und deswegen darf er sich zuerst was wünschen. Genau so.
Ja, vielen Dank. Zu Ihnen nochmal ganz kurz. Ja, also ich sag's mal so, bei meiner politischen Orientierung wird es Sie nicht überraschen, wenn ich Ihren Gedanken immer wieder gerne aufgreife, dass wir die verschiedenen Schulformen näher zumindest gebäudemäßig beieinander rücken und dadurch auch die mit der Campus-Idee genau diesen Austausch auch weiter befördern. Das haben wir jetzt an verschiedenen Stellen in Leipzig schon und das setzt aber auch voraus, dass dann die verschiedenen Schulen und die Menschen, die dort sind, miteinander kooperieren wollen. Das fängt an bei der Kooperation zwischen Oberschule und Gymnasien. An manchen Stellen funktioniert das hervorragend, an anderen weniger. Dazu gehört auch die Kooperation zwischen Förderschulen und Grundschulen und anderen Schulen. Also da bin ich mit Ihnen einer Meinung. Ein kleiner Satz noch. Wir haben in der Tat in den vergangenen Jahren immer wieder auch sogenannte Teilsanierung gemacht. Davon weichen wir jetzt ab. Wir planen jetzt auch immer, selbst wenn wir nur einen ersten Schritt gehen können, wie die äußere Hülle, die komplette Sanierung von Schulgebäuden. Jetzt zu der letzten Frage. Mein Wunsch kann ich ganz einfach beantworten. Mehr Fördermittel und eine Vereinfachung von allen Verfahren.
Danke.
Ich mache es auch ganz kurz. Mehr Geld für Bildung, das ist die Forderung der GEW. Mehr Wertschätzung, das muss ich auch in Gebäuden ausdrücken.
Dankeschön.
Ich habe 3 Wünsche, auch wenn es bis Weihnachten noch ein bisschen hin ist. Ich wünschte mir mehr gut ausgebildete und vor allem gut bezahlte Kolleginnen und Kollegen an den Schulen. Ich glaube, wir brauchen auch einen Ausbau, was die Sozialarbeit betrifft. Es gibt Schulen, wo wir mit einer Sozialarbeiterin nicht mehr hinkommen. Und ich wünschte mir auch kleinere Klassen. Da sind wir in Sachsen noch ein ganzes Stück weit von entfernt.
Und ganz zum Schluss darf ich mir noch was wünschen. Und zwar, dass das nicht mehr Schulversuch, sondern Gesamtschule heißt. Und man dafür nicht gleich einen Kommunismusvorwurf kriegt. Ansonsten wünsche ich euch und Ihnen noch einen schönen Tag hier auf der Buchmesse. Vielen Dank ans Podium und dass Sie zugehört haben. Jetzt haben wir 14:31, eine Minute überzogen. Das sei uns gestattet. Perfekt. Vielen, vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.